Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon. Für gute Presse sorgen, wie Benjamin Netanyahus Mediendeals zu einer Anklage wegen Betrugs gegen Israels Premier geführt haben. Das Recht auf Vergessenwerden im Internet, wie ein Karlsruher Richterspruch die Medienarchive beeinflussen wird. Und zu Beginn, was Desinformation im Netz ist und wie der Kampf dagegen aussehen kann. Damit beschäftigt sich gerade das Internet Governance Forum. Fünftausend Teilnehmer aus aller Welt sind da beim Internet Governance Forum in Berlin, darunter UNO-Generalsekretär, Bundeskanzlerin bei der Eröffnung, etwa 30 Minister. Neu ist, dass explizit auch die Zivilgesellschaft eingebunden wird, wenn es um die Probleme geht, die eine digitalisierte Informationsgesellschaft bekommen kann. Klar ist, diese Konferenz kann nur Diskussionsforum sein. Was tun, wenn falsche Informationen kursieren, Äußerungen falsch interpretiert oder aus dem Kontext gerissen werden? Dann leidet die gesamte politische Debatte und das längst weltweit. Zwischen Regulierung und der Freiheit des Netzes viel Zündstoff. Mein Kollege Johannes Kuhn berichtet.
Because we have plenty of facts from, about disinformation from foreign media, yes. Speaking about Russia.
I just told you where to find the evidence.
Weapons of mass destruction in Iraq.
Wenn sich ein EU-Vertreter und ein russischer Abgeordneter darüber streiten, ob Moskau bei Desinformation Täter oder Opfer ist, und dann noch ein kubanischer Regierungsberater das Stichwort Massenvernichtungswaffen im Irak einwirft, dann befinden wir uns auf dem Internet Governance Forum. Die UN-Konferenz bringt Akteure aus aller Welt zusammen und beim Thema politische Desinformation geht es entsprechend kontrovers zu. Deren digitale Verbreitung ist weltweit ein wachsendes Problem, eines, an dem auch staatliche Akteure beteiligt sind. Das nachzuweisen, sagt die brasilianische Digitaldiplomatie-Forscherin Marila Maciel, ist weiterhin gar nicht so einfach.
Was ich weltweit aus Einrichtungen und Firmen höre, sie können die Herkunft schon mit einiger Sicherheit zuweisen. Doch das Problem ist die politische Zuweisung, die Möglichkeit, einem Staat die Verbreitung von Desinformationen öffentlich ankreiden zu können. Denn natürlich werden solche Staaten die Verantwortung auf Dritte abschieben und nicht selber übernehmen.
In westlichen Kreisen werden Russland, Iran und China derzeit als sehr aktiv wahrgenommen. Doch längst herrscht beim Verbreiten manipulativer Informationen oder Narrative Arbeitsteilung. Ein auf dem Treffen genanntes Beispiel, ein nigerianisches Unternehmen, das mit russischer Software eine Armada philippinischer Artikel- und Kommentarschreiber verwaltet und dann seine Dienste staatlichen und privaten Akteuren anbietet. Solch professionelle Eingriffe sind allerdings oft überhaupt nicht notwendig. Lügen reißen im Smartphone-Zeitalter schnell und unerkannt und das unabhängig vom Kontinent. Kuda Kwashek Hove vom MISA Medieninstitut in Zimbabwe.
Es ist einfacher geworden, eine Desinformationskampagne über soziale Medien zu initiieren. Du schickst deine Gruppennachricht über WhatsApp und die Mitglieder leiten sie weiter und weiter, weil sie so sensationell aufgemacht ist. Und dann kommen wir zu einem Punkt, an dem die Lüge einfach nur oft genug wiederholt werden muss, damit die Leute glauben, dass sie wahr ist.
Genau dieser Trend zur Verbreitung über geschützte Smartphone-Kanäle wie WhatsApp, auch Dark Social genannt, ist inzwischen auch in Europa zu beobachten. Forschern macht es das noch schwerer als bisher, die Verbreitung von Falschinformationen zu untersuchen. Im globalen Süden dagegen ist es bereits schwierig, überhaupt regionale Ansprechpartner zum Problemthema Desinformation zu finden. Kuda Kuashehove.
For example, Facebook has a very visible presence.
Facebook hat zum Beispiel eine sehr sichtbare Präsenz im Süden Afrikas. Aber wenn wir das mit Google vergleichen, mit ihnen hatten wir nicht viel Kontakt, obwohl sie dort auch eine Zentrale haben. Und Twitter, mit denen hatten wir gar nicht viel zu tun. Sie haben, glaube ich, nicht einmal ein Büro auf dem afrikanischen Kontinent.
Die Debatte in Europa und den USA bildet also nur einen Teil der Probleme ab. Zumal es in den Vereinigten Staaten immer wieder der US-Präsident selbst ist, der gemeinsam mit Fox News Unwahrheiten verbreitet. Die Brasilianerin Marila Maciel kritisiert deshalb das Schwarz-Weiß-Denken.
Wir führen die Debatte heute nach dem Muster gute Akteure gegen schlechte Akteure. Das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Natürlich wissen wir, dass es ein Problem mit Falschinformationen aus russischen Netzwerken gibt. Aber historisch ist das nichts Neues. Die USA haben Desinformation und politische Eingriffe zum Beispiel in Lateinamerika genutzt.
Was sich Bürger gegen Desinformation wünschen, hat die Organisation Missions Publiques in Deutschland, Japan, Brasilien, Ruanda und einem Rohingya-Flüchtlingscamp an der Grenze von Myanmar untersucht. Am wichtigsten ist demnach Bildung im Umgang mit Informationen. Antoine Vernet von Missions Publiques.
Priorität ist Bildung, und dann Werkzeuge und dann kommt Regulierung und Selbstregulierung.
Aktivisten warnten auf der Konferenz sogar vor den Regulierungsideen aus dem Westen, denn die lieferten repressiven Regierungen einen ausgezeichneten Vorwand für Zensur.
Johannes Kuhn über den globalen Austausch auf dem Internet Governance Forum in Berlin.
Medias Res. Drei Fragen an
Rainer Erlinger, ich bin Publizist und Autor und wahrscheinlich kennen mich die meisten von der Kolumne Die Gewissensfrage, die fast 17 Jahre lang im SZ-Magazin wöchentlich zu lesen war.
Was läuft gut in den Medien?
Dass zumindest jetzt hier in den deutschen Medien nach wie vor die Medien qualitativ viele gut berichten und dass es keine Spaltung in dem Sinne gibt, dass die Fakten unterschiedlich je nach politischer Ausrichtung betrachtet werden, sondern lediglich die Bewertung und die Meinung der Fakten unterschiedlich gesehen wird. Und das ist auch richtig und gut.
Was läuft schlecht in den Medien?
Dass speziell online, aber auch in anderen Formen, auch bei Print und TV-Hörfunk, Aufmerksamkeitserregen so stark in den Vordergrund sich drängt, dass die Dinge so zugespitzt werden, dass man, wenn man entweder die Schlagzeilen liest oder auch manchmal Nachrichten sieht und weiter das Gefühl hat, alles ist schlecht, alles läuft schlecht. Und ich glaube, dass ein guter Teil oder ein Teil der Unzufriedenheit der Menschen mit ihrem Leben hier vielleicht sogar daher kommt.
Und bei Ihnen?
Medial ist gerade was Neues, dass ich mit dem Bayerischen Fernsehen fürs Kulturmagazin Capriccio eine Serie drehe über Philosophie und Alltag, die also jetzt sich nicht mit moralischen Alltagsfragen beschäftigt, sondern untersucht, was bekannte philosophische Zitate uns heute noch zu sagen haben.
Sein Bild in den Medien war Benjamin Netanyahu stets wichtig und er versuchte schon immer, die Berichterstattung über sich und seine Familie zu beeinflussen. Eine neue Stufe bedeutet, dass Israels Premierminister versucht haben soll, sich positive Berichte durch Deals, durch Geschäfte mit Medienunternehmern zu sichern. Netanyahu steht nun im Mittelpunkt einer Korruptionsanklage wegen Betrugs. Seine Fans sagen, das ist ein Putschversuch durch Justiz und linke Medien. Aus Tel Aviv von Tim Assmann Details zu der ganzen Aufregung.
Der Staat Israel gegen Benjamin Netanyahu. Mit diesen Worten beginnt die Sondersendung zur Korruptionsanklage gegen Israels Regierungschef und dann wird aufgezählt, worum es geht. Im Mittelpunkt der sogenannte Fall 4000, auch die Walla-Affäre genannt. Es ist dieser Fall, in dem die Anklage gegen Netanyahu am schwersten wiegt. Sie lautet auf Bestechlichkeit und es geht um das Verhältnis von Israels Langzeitpremier zu den Medien des Landes. Netanyahu wollte, nach Ansicht der Ermittler, dass die beliebte Nachrichtenwebseite Walla möglichst nur Gutes über ihn und seine Familie berichtet. Deshalb habe der Regierungschef Absprachen mit dem Besitzer der Seite Shaul Elowitsch getroffen, erklärte Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit bei der Bekanntgabe der Anklage. Elowitsch, der den Premierminister zur Förderung seiner Geschäfts- und Wirtschaftsinteressen benötigte, erhielt vom Regierungschef und dessen Umfeld zahlreiche Bitten und Forderungen, die sich auf verschiedene Veröffentlichungen auf der Walla-Webseite bezogen. Einige dieser Wünsche gingen während des Wahlkampfes ein und Elowitsch tat alles, um die Forderungen zu erfüllen. Shaul Elowitsch ist Mehrheitseigner des Konzerns Bezeq, dem größten Telekommunikationsunternehmen Israels. Bei einem Gespräch in Netanyahus Büro im Jahr 2015 soll der Premier den Generaldirektor des Kommunikationsministeriums angewiesen haben, dem Bezeq-Konzern keine wettbewerbsrechtlichen Schwierigkeiten bei der Übernahme des Aktienpakets eines TV-Anbieters zu machen. Bezeq erwarb die Aktien von einer privaten Firma, die Shaul Elowitsch gehört und der an dem Geschäft umgerechnet rund 250 Millionen Euro verdiente. Jener Generaldirektor des Ministeriums ist heute Kronzeuge der Anklage. Vor den Ermittlern ausgesagt hat auch der damalige Chef der Walla-Webseite und geschildert, dass die Netanyahu-Familie aggressiv Einfluss auf die Berichterstattung genommen habe. Aufgrund der Beweislage und der Summe, um die es geht, ist der Fall 4000 das Herzstück der Anklage. Aber auch im sogenannten Fall 2000 geht es um eine Medienabsprache Netanyahus, erklärt Generalstaatsanwalt Mandelblit. In dieser Anklageschrift beschloss ich, den Premierminister wegen Betrugs und Untreue anzuklagen, weil er mit dem Eigentümer der Zeitung Gidiot Achronot, Noni Moses, ein korruptes Gespräch über ein Bestechungsangebot führte. Das Traditionsblatt Gidiot Achronot ist die größte Zeitung Israels, aber sie hat harte Konkurrenz. Durch das Gratis-Massenblatt Israel Hayom des US-Milliardärs und Netanyahu-Freundes Sheldon Edelson. Der Premierminister soll dem Gidiot-Verleger Moses in Aussicht gestellt haben, den Einfluss des Konkurrenzblattes zu begrenzen, wenn Gidiot Achronot besser über die Netanyahus berichtet. Die Ermittler stützen sich hier ebenfalls auf einen Kronzeugen und auf Telefonmitschnitte. Sollten die Vorwürfe zutreffen, so hätte Netanyahu in seinem obsessiven Streben, die Berichterstattung über sich selbst zu beeinflussen, zu kriminellen Mitteln gegriffen. Netanyahus Verhältnis zu den israelischen Medien war schon immer schwierig, sagt die Expertin für Medienrecht und Medienethik Techila Schwarz-Altschuler vom Israelischen Demokratieinstitut. Ich denke schon, dass etwas Wahrheit in den Behauptungen Netanyahus steckt. Die israelischen Medien tendieren tatsächlich eher nach links als nach rechts. Netanyahus Versuch zurückzuschlagen ist allerdings völlig aus den Fugen geraten, denn es ging bei diesem Kampf nicht darum, dass Medien politisch weiter rechts stehen, sondern dass sie für die Netanyahus sein sollen. Der Premierminister weist alle Vorwürfe kategorisch zurück. Er spricht von einem Putschversuch durch die Justiz und durch die Medien.
Tim Aßmann über möglicherweise verhängnisvolle Mediendeals von Israels Premier. Gestern haben wir schon über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts berichtet. Ein verurteilter Mörder versucht lange nach dem Absitzen seiner Strafe, dass sein voller Name aus digitalen Archiven verschwindet. Konkret ging es um Artikel des Spiegels, die ausführlich über 1981 begangene Verbrechen auf einem Segeltörn in der Karibik berichten. Für den Bundesgerichtshof überwogen bislang Pressefreiheit und das öffentliche Interesse an dem Fall. Jetzt muss er neu entscheiden. Und es irgendwie hinbekommen, dass dem Beschwerdeführer sein Recht auf Vergessenwerden nach so langer Zeit eingeräumt wird. In einem anderen Fall, einem NDR-Beitrag von Panorama aus dem Jahr 2010, darf eine Frau weiterhin auffindbar bleiben via Suchmaske. Da tun sich Fragen auf. Kurz vor der Sendung konnte ich sie besprechen mit dem Medienrechtler Thomas Hören, Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Universität Münster. Zuerst allgemein, wie der Jurist die Urteile des Verfassungsgerichts zum Recht auf Vergessenwerden einordnet.
Ja, es sind ja zwei Entscheidungen. Und in beiden Entscheidungen hat erstmal das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt keinen Vorrang automatisch des Betroffenen gegen den EuGH. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hatte gesagt, wir müssen immer das Persönlichkeitsrecht an der obersten Stelle sehen. Das hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt und gesagt, man muss eine umfassende, komplizierte Güterabwägung machen. Und der BGH hat allerdings da bei der Güterabwägung versagt.
Was muss sich ändern für Medienarchive?
Man muss ziemlich eingehend prüfen, ob man im Einzelfall vielleicht auf Klarnamen verzichten kann, vor allem bei langen zurückliegenden Fällen. Da bietet sich eher an, anonymisiert Daten vorrätig zu halten. Aber grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es ist möglich, auch bei langen zurückliegenden Taten solche Daten zum Zugriff bereitzuhalten.
Herr Hören, Ihre Einschätzung, ist das Urteil denn dann eine Stärkung der Pressefreiheit? Das sagt zum Beispiel die Organisation Reporter ohne Grenzen. Die begründet es so, weil nach dem Urteil der Schutz des Persönlichkeitsrechts nicht grundsätzlich schwerer wiegt als das Grundrecht auf Pressefreiheit.
Ja, der Europäische Gerichtshof hatte ja gesagt, in dem Fall Recht auf Vergessenwerden, es gäbe einen grundsätzlichen Vorrang des Persönlichkeitsrechts. Das hat das Bundesverfassungsgericht in beiden Urteilen strikt abgelehnt und ganz sauber argumentiert, man müsse eine Güterabwägung machen zwischen Pressefreiheit, Informationsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Und bei dieser Güterabwägung muss jedes Grundrecht auf jeden Fall zur Geltung kommen.
Im Einzelfall wird dann immer geprüft werden oder kann man dann auch als Medienhaus aktiv werden?
Man muss im Einzelfall prüfen, wie schwer ist die Straftat, die in den Archiven noch erwähnt ist, wie lange ist der Fall zurück, was macht der Betroffene jetzt, wie ist das Archiv aufgebaut. Alle diese Einzelumstände fließen jetzt in die Beratung mit ein und ist auf jeden Fall klar, der Betroffene hat nicht absolut Vorrang vor den Belangen der Presse.
Taucht das Problem eigentlich erst auf, wenn einige Presseartikel den vollen Namen nennen, also vom erweiterten Suizid beim Germanwings-Absturz bis zum Attentäter von Halle? Oder befassen Sie sich auch in Ihren Fällen jetzt als Medienrechtler mit der Entfernung voller Namen aus Chats, Postings, Newslettern?
Ich finde einen ganzen Satz sehr bemerkenswert des Bundesverfassungsgerichts und der wird meistens nicht berichtet. In einem Randbemerkung sagen die, im Zeitalter des Internet gibt es keine Grenzen mehr zwischen Privatsphäre und Sozialsphäre. Weil alle Daten, die man reinstellt ins Netz, verletzen automatisch auch die Privatsphäre. Und deshalb müsste man im Internet ganz besonders vorsichtig sein. Und das heißt eben, Vorsicht auch mit klaren Namen. Man kann schon viel bewirken, wenn man die klaren Namen wegnehmen würde, dann wäre schon einiges erreicht.
Also auch für Sie eine Stärkung der Pressefreiheit?
Absolut. Und vor allem der Satz in beiden Entscheidungen, der Leitsatz, der heißt, die Persönlichkeitsrechte sind nicht absolut vorrangig immer zu prüfen, sondern es kommt auf eine Güterabwägung an zwischen der Pressefreiheit, Informationsfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht, aber nicht allein Persönlichkeitsrecht.
Der Münsteraner Medienrechtler Thomas Hören war das zum Recht auf Vergessenwerden. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Und daran knüpft mein Kollege Sören Brinkmann an, morgen bei Medias Res im Dialog.
Genau, Herr Hubert, denn wir haben ja gerade gehört, dass da so ein bisschen die Abwägung stattfinden muss zwischen Persönlichkeitsrecht und auch dem öffentlichen Interesse, also der Pressefreiheit, worüber wird berichtet. Und jetzt heißt es hier in dieser Entscheidung, dass es eben keinen absoluten Vorrang für das Persönlichkeitsrecht gibt. Wer schon mal so ein bisschen auch vielleicht nach dem eigenen Namen gegoogelt hat, ist vielleicht auch schon mal auf Bilder gestoßen, die einem nicht so angenehm sind. Und ja, da wollen wir deswegen fragen, sollte jeder Mensch selbst über die eigene Auffindbarkeit im Netz entscheiden können? Und wie betrifft das zum Beispiel Leute, die irgendwie auch in der Öffentlichkeit stehen? Wie viel Selbstbestimmung haben wir da? Sollten wir selbst über diese Auffindbarkeit entscheiden? Morgen können Sie sich beteiligen hier bei Medias Res im Dialog und heute schon auf den Anrufbeantworter sprechen. 0221 345 3451 0221 345 3451 oder schreiben Sie gerne auch eine Mail an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Morgen, also Medias Res im Dialog. Jetzt ist erstmal Donnerstag, Zeit für unsere Glosse. Arno Orzesik macht sich Gedanken über die Bundeswehr, ihr Bild in den sozialen Medien und über die Image-Serien der Truppe.
Medias Res. Arno Orzesek.
Kaputte Truppe hieß es in der Zeit, Trümmertruppe in der Tageszeitung, Schrauben locker im Spiegel und man muss sich fragen, was in den letzten Jahren stärker zugenommen hat. Die bösen Schlagzeilen über die Bundeswehr oder die Sanierungskosten für die Gorch Fock, die auf See nie etwas versenkt hat, dafür auf der Werft Steuergeld in dreistelliger Millionenhöhe. Den jüngsten Jahresbericht zur Lage der Bundeswehr hat das TV-Satire-Magazin Extra 3 jedenfalls so zusammengefasst. Wer Deutschland erobern will, sollte jetzt zugreifen. Das Witzige daran, der Spruch ist gar keine Satire und abzuwarten bleibt, inwiefern er Putins Landhunger beeinflusst. Aber im Ernst, möchten Sie der Bundeswehr nicht auch manchmal über den Kopf streicheln, wo sie doch an ihrem vielbeklagten Siechtum nicht allzu viel Schuld trägt? Das unverzichtbare Politiker-Bashing fügen Sie an dieser Stelle bitte selbst ein. Wir wollen hier nämlich lieber die Power loben, mit der die Bundeswehr trotz des Schlamassels in die Offensive geht. Wenn auch nur in die Charmoffensive, denn fahr- und flugbereite Fahr- und Flugzeuge, um in den echten Kampfzonen zu attackieren, sind ja rar. Da wäre also die 62-teilige YouTube-Serie Die Rekrutinnen, von der es im Trailer heißt, 7 junge Frauen, 12 Wochen und du bist hautnah dabei. Nein, ihr blöden Sexisten, das ist kein schlüpfriges Projekt. Das ist die Fortsetzung des YouTube-Renners Die Rekruten von vor 3 Jahren. Und da muss man sagen, ja, die Bundeswehr kann sehr wohl soziale Medien und folgt dabei dem Prinzip, nichts als die ungeschminkte Wahrheit, die dann auch sprachlich ohne Rouge rüberkommt. Die Rekrutinnen sollen im Bus aufsitzen. Sie werden in ihre Kaserne eingeschleust. Ihre Haare müssen gezopft und das Gesicht, na klar, abgeschminkt sein. Entfährt ihnen ein ziviles Okay, brüllt der Uft, das heißt Jawohl. Und das finden sie bald echt okay. Denn ihr lebenskluges Allzweckmotto lautet, das gehört hier wohl dazu. So wie der Schweiß, der Muskelkater, semi-sexy Stuben, enge Spinde, stillgestanden und nicht nur Freudentränen. Der Wackelkamera-Realismus der Videos ist überwältigend, raffiniert ihre Symbolik. Auf dem Kasernengelände, quasi am Set von Die Rekrutinnen, ruht ein ausrangierter Starfighter auf dem Sockel, ein Exemplar des Typs, von dem fast 300 abgestürzt sind, 116 Piloten starben, und insofern ein Memento Mori, das der Bundeswehr als Galionsfigur so gut stünde wie die schrottige Gorch Fock. Und wie steht's um Emanzipation? Ist vorhanden. Lea etwa meint, wenn man Soldatin zu mir sagt, ist das okay, aber Soldat ist auch okay. Ich persönlich halte nicht so viel von dem Gender-Wahnsinn, der gerade abgeht. Wir sind halt eine Truppe. Bei gutem Willen geht das als Postfeminismus durch. Kurz, gucken Sie die Rekrutinnen, sie werden bereuen, ihre Zeit je mit Dschungelcamp verplempert zu haben. Schade nur, dass nicht alles, was unsere liebe Bundeswehr postet, so Netflix-tauglich ist wie die Rekrutinnen. Kürzlich zeigte die Bundeswehr etwa auf Instagram das Foto einer hakenbekreuzten Wehrmachtsuniform, um den Einfluss des Militärs auf die Mode zu belegen. In der Sache ist das nicht restlos falsch. Trotzdem raten wir der Truppe davon ab, als nächstes die Verhungerten von Stalingrad zu Vorbildern aktueller Abnehmkuren zu stilisieren. Aber nun, im Blick auf die neuen Medien muss die Bundeswehr ihr Visier halt ständig neu scharf stellen. Social Media, ja, aber mit Vorsicht, zeigefingerte sie noch vor 7 Jahren. Den aktuellen Social Media Guidelines gilt dagegen jeder Soldat als willkommener Influencer, der indessen einen Dämpfer akzeptieren muss. Eine gesonderte Vergütung gibt's fürs Influencen nicht und zur Dienstzeit zählt es auch nicht, was sich aber bestimmt noch ändert, wenn die 7 Rekrutinnen Generalinnen sind. Denn wenn erst gar nichts mehr fliegt, fährt oder schwimmt, kann sich die personell darbende Bundeswehr eigentlich nur noch als professionelle Influencer-Truppe vermarkten. Das aber dürfte sie so attraktiv machen wie nie zuvor. Und wie dann ihr Slogan lautet, ahnt man schon. Frieden schaffen ohne Waffen.
Unsere Glosse heute von Arno Orzesek. Und jetzt geht's der Donau entgegen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Marianne Natalis vom Altmühlboten in Gunzenhausen. Unsere Schlagzeile morgen heißt Streifzüge durch historische Schatzkammern. Wir haben in den vergangenen 3 Jahren eine Serie gemacht über das historische Gunzenhausen zusammen mit unserem Stadtarchivar, der uns wunderbare Schmankerl aus seinem Archiv geliefert hat. Und die haben wir jetzt in einer Broschüre zusammengefasst, die die Stadt als Weihnachtsgeschenk verteilen wird, die es aber auch im örtlichen Buchhandel zu kaufen gibt.
Danke fürs Zuhören, sagt hier Henning Hubert. Vertiefung im Netz unter www.deutschlandfunk.de/mediasres. Das Medienmagazin.